Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute zu Gast ist Rainer Mehlmann. Rainer blickt auf viele unterschiedliche Höhepunkte und auch Verluste in einem sehr ereignisreichen Leben zurück und möchte uns heute gern daran teilhaben lassen. Falls ihr euch wundert, woher das Rauschen kommt, Rainer hat ein Sauerstoffgerät dabei. Das heißt, da werdet ihr im Laufe der Folge immer so ein leichtes, unterschwelliges Rauschen wahrnehmen. Ja, und Alex ist natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen, Rainer, und herzlich willkommen, Alex.
Hallo, guten Tag.
Hallo zusammen.
Rainer, schön, dass du da bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was macht dich aus?
Also wie gesagt, ich bin Rainer Mehlmann, gebürtig aus Wuppertal, aufgewachsen in verschiedenen Kleinstädten und seit dem 18. Lebensjahr eigentlich in Köln bis 2000. Und dann kurzfristig nach Solingen gezogen, wegen meiner Familie. Und von Solingen aus am 18.08.2022 letzten Jahres hier nach Dortmund ins Heim, also Altersheim, Pflegeheim gekommen.
Du bist so ein Kind der 60er, in den 60ern geboren und groß geworden.
Ja.
Was war für dich in deiner Kindheit und in deiner Jugend besonders prägend?
Also ich muss dabei sagen, dass ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Also war bei meinem Vater, also als Kleinkind. Und er konnte mich nicht erziehen oder aufziehen. Und ich bin dann ziemlich schnell in ein Kloster gekommen, also in so ein Klosterheim, was halt mit Klosterschwestern, also mit Schwestern und so geführt wurde, wo auch meine anderen drei Geschwister waren, die allerdings 8 Jahre älter waren, weil ich so Nachzügling war. Und bin dann zwischenzeitlich auch mal so mit 6, 7 zu meinem Vater kurzfristig wieder gekommen. Aber da hat das dann irgendwie auch nicht so richtig geklappt, weil mein Vater war sehr krank, war auch schon Rentner. Und dann bin ich halt wieder ins Heim, in das Kloster und dann halt, wie gesagt, ein bisschen hin und her. Und bin dann in den 70er Jahren nach Wettringen gekommen, in ein anderes Heim, weil ich halt, für die damalige Zeit war ich einfach zu rebellisch. Und ich glaube, heute sagt man schwer erziehbar, aber oder hat man gesagt. Also auf jeden Fall, man kam mit mir nicht klar, weil ich halt, wie gesagt, ziemlich geprägt war durch den Aufenthalt in den vorherigen Heimen und so. Und dann bin ich halt nach Wettringen gekommen, das weiß ich noch ganz genau, in den 70er Jahren. Was allerdings zu damaliger Zeit, als ich ankam, auch noch durch Nonnen, also Schwestern, also geführt wurde. Und In den nächsten 2, 3 Jahren hat sich das dann so ergeben, dass aus den Schwestern Sozialarbeiter wurden.
Okay.
Also praktisch genau das Gegenteil von dem, was ich vorher erfahren habe. Also vorher war halt Strenge und halt alles Mögliche und Auf einmal kamen dann da die Sozialarbeiter, Hippies, so haben wir sie genannt, ne? Weißt du, da war dann so Peace, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Als wir ein bisschen älter waren, haben wir gesagt, ach, das sind die aus Woodstock, die sind jetzt wiedergekommen. Und also halt, wie gesagt, es lief halt genau umgedreht als wie vorher. Ne? Mhm. Also die haben also eigentlich alles getan, dass wir die praktisch in der Hand hatten. Und vorher war es anders. Ne? Vorher hatten uns die Schwestern unter Kontrolle oder unter Kontrolle gebracht. Und dann auf einmal kam halt, ne, so, halt wie gesagt, Peace, ne, und alles ist gut, ne, und ja, und halt wie gesagt, wenn du 13 Jahre mit Beschimpfung, Prügel und allem drum und dran aufgewachsen bist, dann kannst du nicht von heute auf morgen halt dann eine Veränderung bringen, ne. Hm. Also das ging dann auch komplett in die Hose. Also würde ich jetzt mal also das Leben wurde zwar angenehmer für mich, weil ich konnte halt das durchbringen, was ich wollte, weil die natürlich, ne, weil ich dann gesagt habe, okay, pack mich an, dann zeige ich dich an und dann bist du der Gearschte und halt wie gesagt, also man hat aus dem vorherigen Leben gelernt und ich habe so einen Spruch, den ich eigentlich heute auch noch sage, man kann nur das weitergeben, was man gelernt hat. Und wenn man 10 Jahre, 14 Jahre was machen musste oder getan hat, dann war es natürlich schwierig, von heute auf morgen dann auf einmal genau das Gegenteil zu bekommen, ne?
Ja.
Und danach zu handeln.
Das heißt, für dich war vor allem diese Kombination dann schwierig, dass du quasi zunächst so diese super Strenge, wo du dann mit Sicherheit auch gegen rebelliert hast, und dann dieses Rebellische, was sich dann weiter dann danach so, das hast du dann wieder gemacht, aber halt quasi wurde dann noch einfacher gemacht, weil gesagt wurde, du kannst machen, was du möchtest, so in dem Sinne.
Ja, ja, genau.
Stelle ich mir total schwierig vor, ne? Wenn man erst irgendwie die ganze Zeit Peitsche kriegt und dann plötzlich total irgendwie ins Zuckerbrot fällt, dann ist das, glaube ich, auch total schwierig, für sich selbst so eine Identität zu finden, oder?
Ja, also die hatte ich nicht. Also für mich war eigentlich der Schutz eigentlich immer da, für mich alleine, niemanden an mich ranzulassen. Mhm. Weil sobald man ja Nähe hatte, konnte man ja auch Enttäuschung und halt wie gesagt, also es war sehr, sehr schwierig. Also das Einzige, wo ich mich halt noch dran erinnere, das ist immer noch so, ich hatte damals mein eigenes Pferd.
Ah.
Weil in Wettringen, das war so ein Heim, etwas außerhalb, das war auch bäuerlich. Und ich hatte mit noch jemand die Verantwortung über ein Pferd, das hieß Falco. Das weiß ich heute noch. Und das war mein Ausgleich. Mhm. Das musste ich putzen, Stall machen, konnte ich reiten, voltigieren. Also auch richtig so in der Halle, mit Tonübung auf dem Pferd oder ausreiten. Das war, ja, das, was mir praktisch, ja.
So ein bisschen Halt gegeben hat, ne? Ja, und auch Struktur.
Ja,
ne?
Also alles andere existierte eigentlich gar nicht mehr, sondern nur, ne?
Ja.
Und halt, wie gesagt, wir hatten da, also in dem Heim war auch eine eigene Schule. Anstatt in der Schule bin ich dann halt mal eher in den Stall gegangen, ne? Und die ist natürlich direkt aufgefallen, wenn die Schule direkt da im Heim ist.
Ja, klar.
Ne? Dann war der Weg natürlich kurz.
Ja.
Wo ist der Mehlmann? Ne?
Ja.
Also war irgendwie auch lustig, aber halt wie gesagt, ich habe dann eigentlich so im Nachhinein so mein Ding eigentlich zugezogen, also gemacht. Ne?
Mhm.
Also ich habe dann nicht mehr drauf gehört, was andere sagten oder ich habe einfach gesagt, wisst ihr was, jetzt leck mich mal am Arsch, ihr habt lang genug drauf getreten und jetzt mache ich das, was ich will.
Ja.
Wie lange ist das gut gegangen?
Ja, das ist so ein Ding.
weil ich stelle mir schon irgendwann vor,
ja,
das geht bis zu einem bestimmten Grad und
ja,
irgendwann sagt ihr dann irgendwie an der richtigen Stelle, das machst du jetzt aber nicht mehr mit mir.
Ja, das war halt, da kam, das weiß ich noch, das war 1977, 78. Ende. Koffer packen. Du bist aus der Altersgruppe hier raus. Tschüss.
Okay.
Also da war halt, wie gesagt, nach 6, 7 Jahren, die ich da war, kam dann der Zeitpunkt, wo ich einfach nicht mehr, wo ich auch kurz vor meinem 18. Lebensjahr und so, ne, wo die einfach nicht mehr zuständig für mich waren. Und ich wurde dann einfach ja, nach draußen geschickt, in die Welt, von der ich nichts kannte.
Okay, das heißt also, du warst auch gar nicht vorbereitet?
Nein.
Irgendwie?
Nein.
Wusstest du, was du machen wolltest? Was du beruflich, wie du dein Nein. Geld, deine Wohnung?
Nein.
Okay, was hast du da gemacht?
Also von denen aus ist dann Berufsvorbereitungsjahr war das in Dortmund-Öspel.
Okay.
Dahin haben die mich abgeschoben. Das war so eine Einrichtung, wo man verschiedene Berufe reinschnuppern konnte. Das sollte ein Jahr gehen, wo ich dann halt aber in eine Welt kam, die ich nicht kannte, weil da waren ganz normale Menschen und ich kam halt aus, ja, aus dem Heim, ne?
Ist ja irgendwie so eine geschlossene Gesellschaft, aus der du da kamst, ne, oder?
Ja, da war ich auch komplette Einzelgänger.
Ja, okay. Wie war das? Also konntest du, was war da die größte Herausforderung? War das eher, welchen Job möchte ich mal machen oder wie komme ich überhaupt mit den Leuten klar?
Ja, das Zweite, wie komme ich in die Gesellschaft rein? Also wie komme ich oder wie gehe ich mit denen um? Weil halt, wie gesagt, da ist wieder der Spruch, man kann nur das geben, was man bekommen hat. So, wenn man vor Druck, Erniedrigung und ja, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass ich das auch weitergegeben habe. Ne?
Das heißt, du warst am Anfang nicht so der angenehmste Zeitgenosse wahrscheinlich.
Ich habe gelernt, das zu kriegen, was ich will.
Ja.
Das hole ich mir. Egal wie.
Hm.
Weil so ist es ja auch mit mir gemacht worden.
Ja.
Man hat sich geholt und genommen von mir, was man wollte. Also habe ich doch beigebracht gekriegt, ja. Wenn du was haben willst, da steht's, hol's dir.
Okay. Was ist dann passiert? Nach dem Jahr?
Wollte ich nämlich sagen, weil so wie du jetzt hier sitzt, bist du nicht mehr so.
Genau.
Ja, nach dem Jahr bin ich dann halt nach Werl zu meinem Vater. Der ist dann aber 81 verstorben. Und da bin ich dann praktisch nach Köln gezogen.
Okay, warum ausgerechnet nach Köln?
Weil mir eigentlich schon ziemlich früh klar war, dass ich schwul bin. Und Köln war bekanntlich die schwulen Hauptstadt, wo jeder, der eigentlich schwul war und irgendwo aus dem Dorf kam, ne? Wo geht's hin? Nach Köln.
Okay.
Und ich bin halt nach Köln, weil ja, ich wollte ja auch das ausleben, was ich bin.
Klar. Wann hast du das festgestellt? Kannst du das irgendwie festmachen, wie alt du warst?
Ja, das kann ich ziemlich so. Das war noch ja, so in den 70er Jahren. Mit 19 war mir eigentlich schon klar, weil ich hatte auch es einfach, weil es war getrennt, weil es waren keine Mädchen und Jungen zusammen. Es gab nur Jungens und ja.
Konntest du es thematisieren? Hast du mit jemandem mal darüber gesprochen oder warst du damit ganz alleine? Denn das ist ja schon, glaube ich, eine Schwierigkeit, ne?
Also ich weiß, dass ich so mit, ja, so 13, 14, irgendwie so um den Dreh, wurde ich erwischt von den humanen Erziehern. Wurde ich erwischt, wie ich halt mit einem anderen Jungen rumgemacht habe auf dem Zimmer. Und das war eigentlich, ja, wir haben dann ein Gespräch geführt und aber halt, wie gesagt, ne, wie, ja,
Kann man ja fast noch sagen, dass das zum Glück zu dem Zeitpunkt dann war, ne? Also, dass das nicht vorher in der Zeit im Kloster war. Wer weiß, wie das da damals reagiert worden wäre, ne?
Also, die Handlungen waren da auch. Also,
ja, okay. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber so.
Ich meine, also wie gesagt, für mich war es eigentlich klar gewesen, da in Wettringen, da habe ich es mitbekommen. Und halt, wie gesagt, da war ich so um die 13 und bin dann halt mal erwischt worden. Und das Einzige, was dann war, halt so eine Art, ja, wie würde ich das jetzt sagen, Aufklärungsgespräch.
Okay.
Weil das waren ja über die humanen Erzieher, ne?
Ja.
Und ne, ist ja nicht so schlimm und macht jetzt keinen Kopf und so. Also das war jetzt nicht, dass ich eine Bestrafung kriegte oder so. Es war einfach nur, ne, ja, es ist jetzt nicht normal, aber ne, ja gut, das ist jetzt passiert und so, ne? Und ich habe eigentlich weitergemacht und man hat nie wieder drüber gesprochen, ne?
Wobei das, glaube ich, ja auch wirklich schön ist, ne? Also wenn ich mir so anhöre, wie viele Menschen sich davor zurückscheuen, sich zu outen oder davor zurückschrecken, so zu leben und sich auszuleben, hast du da ja im ersten Step eine relativ gute Erfahrung gemacht, oder?
Ja gut, da es ist das Vierergespräch oder Dreier, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, die da auch einen eingesprochen haben, das Gespräch darüber, also schön war das nicht.
Okay.
Ne? Und es gab ja auch noch andere Jungs, ne, und das wurde ja auch schnell, machte das die Runde, ne. Und ja, aber halt, wie gesagt, ich war dann eher der mal auf den Tisch gehauen hat, ne, und dann haben die anderen schon die Schnauze gehalten, wenn ich mal so sagen darf, ne.
Okay.
Also, ja. Angriff ist die beste Verteidigung.
Okay. Hast du in Köln damit weitergemacht?
Nein.
Wie war das? Wie war das, da anzukommen? War das für dich irgendwie dahin zu ziehen mit so der Vorstellung verbunden, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt und da wird alles gut? Oder hattest du auch da schon irgendwie, keine Ahnung, Ängste, wie du ankommst oder was du machen sollst? Wie war das, die Planung, nach Köln zu gehen?
Also ich bin nach Köln gegangen. Ja, muss eigentlich sagen, ich war komplett offen, erstmal, was ich mitbekam. Okay, ich habe wohl mitbekommen, dass das alles noch ein bisschen heimlich war. Also gab es so große Diskotheken, da stand dann der Türsteher und da muss man doch schon schneller reinlaufen. Das war das Pimpernel in Köln. Und halt, wie gesagt, aber es war alles da, was man wollte, ne? Ja, und ich hatte dann halt schnell jemand gefunden, der mich nett fand. Der war zwar über 50, aber es war mir egal, weil ich brauchte ja eine Wohnung. Und halt, wie gesagt, ne? Ja, ich habe das bekommen, was ich wollte, und er nicht, ne?
Okay.
Und halt, wie gesagt, dadurch bin ich dann halt nach Köln rein und habe dann ziemlich schnell auch den Joachim kennengelernt. Das war mein erster Partner in Köln, mit dem ich auch fast 10 Jahre zusammen war, mit dem ich jetzt noch immer seit 40 Jahren Kontakt habe. Wir tun täglich, also wöchentlich telefonieren oder schreiben oder auch mal zwischendurch noch. Nur halt, wie gesagt, er lebt in Köln. Er kennt mein ganzes Leben und das ist die einzigste Person, die aus der früheren Zeit noch übergeblieben ist.
War das so der erste Moment, wo du für dich gemerkt hast, da bin ich angekommen? Oder wie war das? Wie fühlte sich das für dich an? Ja, wie fühlte sich das für dich an?
Ja, erstmal komisch, weil ich habe ja etwas bekommen, was ich nicht kannte. Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeiten. Und das war ja auch irgendwo, ja, man hat zwar von gehört, aber man hat es nicht erlebt. Und ja, es war schon komisch, dass da einer stand und sagt, ich liebe dich oder ich mag dich und streichel dich. Und es war neu, aber es war okay, weil, aber ich selber geben, Also ich glaube, ich war eher das Gegenteil von dem, was, ja, aber vielleicht hat das auch den Achim angezogen halt, wie gesagt. Weil ich war ja nicht so normal wie jeder eigentlich irgendwie.
Ich kann mir vorstellen, dass du das wahrscheinlich aufgesaugt hast wie ein trockener Schwamm das Wasser, ne? Und dann erstmal gar nicht wusstest, wie du reagieren sollst.
Also ich muss dazu sagen, also damals war halt auch die Zeit, ich bin dann also durch meine Vorgeschichte, also sehr schnell in Köln in die SM-Szene reingerutscht, in die Lederszene.
Okay.
Weil halt, wie gesagt, das war für mich normal, weil da herrschte Ordnung, Druck, Unterwürfigkeit und damit konnte ich umgehen.
Mhm.
Also deswegen war ich auch wohl da ziemlich involviert.
Ja.
Also die ersten Jahre, die habe ich da in der Lederszene praktisch verbracht, ne? Ich weiß, auf der Matthiasstraße in Köln, da sind mehrere Läden und sowas alles. Also wie gesagt, das war für mich bekannt. Zwar nicht so als Szene, aber halt das, was da herrschte. Ne? Da gibt es ja zwei, einmal der unten ist und einmal der oben ist.
Mhm.
Und das war mir ein Begriff, damit konnte ich umgehen. Also ging ich natürlich auch dahin. Ne?
Und in der Szene hast du dann auch Joachim kennengelernt?
In der Szene habe ich Joachim kennengelernt.
Okay. Und dann war 10 Jahre Beziehung, das hat doch bestimmt auch was gemacht, oder?
Ja, es hat lange gedauert. Achim war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich lebte oder erfahren habe. Aber halt, es war schwierig für mich, damit umzugehen. Also Achim war der Liebe, der liebe, nette, zuvorkommende, aufmerksame, ja. Und ich kannte ja eher das andere. Also war das eigentlich schwierig auch, ne? Also das Zusammensein. Also es hat auch öfters mal so gekriselt, ne? Weil ich immer wieder in der Lederszene war und er war überhaupt nicht damit einverstanden, aber ich halt gesagt habe, ja, was willst du denn? Ne? Also entweder so oder gar nicht. Ne?
Ja, aber vielleicht war das genau das, was ihr beide in der Zeit brauchtet, aber irgendwann war dann für euch der Zeitpunkt angekommen, wo ihr beiden euch getrennt habt. Das war ja der Punkt. Und dann kam für dich ja so, habe ich das von Katrin gehört, noch eine weitere Liebe in dein Leben, oder?
Ja, die ist aber sehr spät gekommen.
Ah, okay.
Die ist erst 2009.
Ah, okay.
2009, 2010.
Ja.
Okay.
Also da ist noch mal eine, ja, ich glaube eigentlich die wahre Liebe auf mich gekommen.
Okay. Und was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, in der Zwischenzeit, also halt wie gesagt, ich war ja mit Achim zusammen, hatte halt die Kontakte in der Szene und habe dann auch ziemlich schnell dann in der Szene gearbeitet.
Mhm.
Als Barkeeper oder erstmal als Flaschensammler da in den Diskotheken und Kneipen und dann als Barkeeper und dann halt mal an der Tür stehen und halt überall reingeschnuppert gemacht.
Getan. Mhm.
Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Ne? Das ging dann zum Beispiel so los, also daran kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, dass wir Angestellten ja für die anderen arbeiten mussten, damit die ihren Spaß hatten. Und dann war Feierabend.
Mhm.
Und dann sind zum Beispiel wir angefangen und haben unsere Partys nach der Party gemacht für uns Angestellte. Weil wir wollten ja auch unseren Spaß haben. Ne? So ist zum Beispiel die Poller Wiesen entstanden. Die Poller Wiesen in Köln sind sehr berühmt und sehr bekannt.
Ja.
Und das ist angefangen durch die Angestellten aus der Szene. Die haben sich zusammengetan, sind am Aachener Weiher oder Herkulesberg irgendwo ins Grüne, haben erst hier
Nein.
nur so ein Doch.
Ehrlich?
So ist So ist die Pollerwiesen entstanden.
Klasse.
Okay, also so war die Pollerwiesen-Veranstaltung nicht, wo ich war.
Nein, die ist aber jetzt kommerziell.
Krass, das hier, ja.
Die ist aber mit Zaun.
Also das finde ich gerade krass. Das,
doch, also, die Pollerwiesen ist angefangen wirklich durch die Angestellten der Diskotheken.
Ach was.
Die haben sich dann DJ okay. noch geholt nachher. Da wurde dann halt, das ist mit der Zeit immer mehr geworden, immer größer.
Mhm.
Da konnten Leute nachher auch kommen, die sind mit Picknickkorb gekommen und haben ihr Sachen mitgebracht, Tränke und das wurde immer größer, immer größer. Ich meine, es war auch illegal, manchmal wurde es auch gesprengt durch die Polizei und so. Ne?
Okay. Ja, klar.
Ja, und irgendwann haben dann so ein paar Leute aus der Pollerwiesen das kommerzielle Ding jetzt gemacht, was es gibt. Ne? Also jetzt ist wirklich alles hier im Jugendpark, sind die ja viel in Köln, unter die Zoobrücke.
Ja.
Ja, da ist dann alles abgegittert, ne? Und
ja, klar.
5.000, 10.000 Menschen,
ja.
Dementsprechende Bühne. Also mittlerweile ist es nicht mehr das, was
ich
es war.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht mit dem Vergleich, wie das bei euch damals angefangen hat. Das glaube
ich. Aber ich glaube, wenn du die Pollerwiesen kennst und wenn du da mal reinfragst, dann wirst du auch mitbekommen, woher die stammt.
Hm.
Und es war wirklich früher so, da haben sich dann halt nachher 300, 400 Leute getroffen, haben dann zusammen noch gechillt, Musik gehört dabei. Und dann waren es 500, dann 600, dann 700, dann immer mehr. Mhm.
Und du mittendrin?
Ja, ich mittendrin. Ja.
Natürlich.
Ich wollte auch meinen Spaß.
Ja, ja klar.
Also, nee, und dann halt, wie gesagt, und jetzt mittlerweile sind die ja so kommerziell, die haben ja jetzt auch teilweise Schiffe, wo die dann ihre Partys mitmachen und so, ne, also.
Naja.
Ich möchte jetzt nicht so auf einzelne Namen eingehen, aber es sind mir noch genug bekannt. Ne? Also, wie zum Beispiel, was ich ohne weiteres sagen kann, wenn du die Pollerwiesen kennst, kennst du die Greencom.
Hm.
Die ist im Nachtclub. Wird vom Düsseldorfer gemacht, in Köln. Ist ja auch schon eine Sensation eigentlich. Aber die haben zum Beispiel jetzt vor kurzem 30-jähriges Bestehen gefeiert. Ne?
Wahnsinn, okay. Ja, und du warst mittendrin in der ganzen wilden Partyszene. Ja. Okay. Was war für dich in der Zeit besonders schön oder auch besonders unangenehm und prägend, genau?
Also für mich war eins, also ich wollte Liebe, Anerkennung, Zuneigung, alles das, was ich nicht hatte oder bekommen hatte früher. Und ja, die hat man ja gekriegt da. Wenn da eine Bar war's oder wenn da eine Tür war's, da hatte dann, ja, also aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr sagen, aber damals war es halt so, du hattest halt 10.000 Freunde, ne?
Mhm.
Also heute würde ich sagen, du hattest die Freunde, weil die halt an der Tür nicht an der Schlange stehen wollten, sondern hallo Rainer, ne? Ja gut, komm rein, ne? Und wenn an der Theke stand, ne? Ich habe kein Geld mehr, naja, hier hast du trotzdem Bier und so, ne? Also für mich war Liebe, Zuneigung, Anerkennung, ja, meine Hauptbezahlung.
Klar, ja.
Also wer lieb und nett zu mir war, und leider habe ich ja immer in die Scheiße getreten und eigentlich nur Leute bekommen, die das gemerkt haben und das natürlich aus jetziger Sicht schamlos ausgenutzt haben. Ne?
Wie hat sich das gezeigt?
Ja, die wussten, sei lieb und nett zum Rhein, da sag ich lieb ihn, ich mag ihn und gib ihm das, was er will, dann tut er das, was du willst. Oder macht das, was du willst.
Okay.
Hm.
Und halt, wie gesagt, die Szene ist groß, da ist viel. Ja.
Flurfunk, wie es so schön heißt auch, ne? Ja, okay. Das heißt, das war so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Auf der einen Seite hast du ganz viel Zuwendung bekommen, aber auf der anderen Seite auch viele Enttäuschungen, wenn die sich dann wahrscheinlich auch irgendwann von dir abgewandt haben, weil sie bekommen haben, was sie wollten, oder?
Ja.
Okay.
Als sie hatten das, was sie wollten, oder jemanden gefunden haben, der ihnen mehr geben konnte als wie ich, dann waren sie weg.
Hm.
Hm.
Aber es kamen ja dann immer wieder neue und ich habe eigentlich, ja, ich wusste es ziemlich schnell, dass ich ausgenutzt werde. Aber das Wissen ist eine Sache. Sich aber selber einzugestehen, dass es so ist, den Schritt, dafür habe ich Jahrzehnte gebraucht.
Okay. Hm.
Und den Schritt, dass es so ist, den habe ich praktisch durch die Liebe mit Tom, jetzt wo wir drüber sprachen, 2009, den ich kennengelernt habe, da habe ich mitbekommen, was eigentlich ich die ganze Zeit bekommen habe für Lug und Betrug. Und dann hat sich das alles so ein bisschen herauskristallisiert.
Ja. Das heißt, mit Tom hast du das erste Mal gemerkt, wie es heißt, wenn jemand sich wirklich für dich interessiert, wenn jemand wirklich sagt,
ja,
du bist der Richtige für mich. Und weil sag das nicht nur, weil er irgendwas von dir möchte.
Also ich kann mich zum Beispiel an eins dran erinnern. Also ich hatte ihn abgelehnt und sagte, nein, ich will nicht. Weil ich muss dazu sagen, ich war kurz vor 50 und er war 19. Und da hat natürlich alles bei mir geklingelt erstmal, ne?
Klar.
Ja, und als er mich dann besuchen kam und mir Vorwürfe machte, dass ich mich nicht auf ihn einließ, ja, und er dann die Wohnungstür abgeschlossen hat und den Schlüssel aus dem Fenster geschmissen hat und hat gesagt, so, jetzt hast du die Wahl. Brichst die Tür auf und gehst oder redest mit mir. Und da ist mir dann Begriff, da ist mir dann, ja, da ist der Groschen gefallen.
Mhm.
Da habe ich gemerkt, da ist einer, der will was von dir, weil das, was er hätte haben können oder wollen von mir, das habe ich im Vorfeld ihm gegeben. Also ich hätte ihm nichts mehr geben können und er war trotzdem da und brachte mich in eine Situation, wo er mich praktisch regelrecht gezwungen hat, hier sitze ich jetzt, du kommst nicht mehr raus, setz dich mit mir auseinander und dann kannst du entscheiden.
Okay, und offensichtlich hast du dich ja für ihn entschieden.
Ja.
Wie war dann die Zeit mit ihm?
Es war praktisch 2 Jahre Leben mit ihm, Machen mit ihm. Ich lernte seine Freunde kennen, seine Mutter kennen, seine Freundin. Wobei ich aber gleich sagen muss, dass wir in den 2 Jahren, ja, ich würde mal sagen, 95% der Zeit miteinander verbrachten.
Hm.
Da war Lisa bei, seine Pseudo-Freundin, da waren seine Freunde dabei, seine Mutter. Ja, er war Belgier, ich hatte einen Schlüssel für die Wohnung, wo er mit seiner Mutter lebte und mit seiner Halbschwester.
Mhm.
Und ich hatte die Anerkennung von seinen Freunden und von seiner Mutter, dass die das, was geschehen, also was da geschah, dass sie das gut fanden.
Mhm.
Weil Tom hatte, also er hatte ADHS und war Borderliner und war eigentlich ein ziemlich verstörter Junge. Und das änderte sich, seitdem ich mit ihm zusammen war.
Mhm.
Und das merkte seine Mutter und seine Freunde und ich habe von denen selber die Bestätigung persönlich bekommen, ohne dass da irgendwas war, dass wir was wollten oder irgendwie, dass sie das gut fanden.
Mhm.
Und das war für mich natürlich auch dann, ja, der große Glücksgefühl, ne?
Ja, das war das erste Mal, dass du
ja
in so einer Familie irgendwie,
ja, genau,
angekommen warst.
Ja, und
ne?
Auch das, also ich habe jetzt auch gerade nach dem, was du erzählt hast, gemerkt, so dass das erste Mal nach der Zeit, dass halt auch wirklich die Leute, ohne dass du jetzt irgendwie was gemacht hast, gesagt haben, du bist gut so.
Ja.
Also nach dem, was du erzählt hast, dachte ich gerade so, ja.
Hm. Ja, das war das erste Mal, wo ich dann von mehreren Leuten Feedback bekommen habe, dass das alles gut ist und ja. Und so liefen dann halt die 2 Jahre. Also er war, wie gesagt, Belgier, wohnte in Eupen. Und dann war das halt so nachher, weil er war in der Lehre. Und dann war es eigentlich normal, dass ich also fast die ganze Woche bei ihm war und irgendwie nur 1-2 Tage so nach Solingen fuhr, meine Sachen erledigte und dann wieder auch zurückfuhr. Ne? Mhm. Und die Wochenende, die haben wir dann halt zusammen verbracht, in jeweiliger Richtung. Wir sind nach Berlin gefahren, nach Köln, Düsseldorf, Solingen. Also haben alles gemacht, was wir wollten. Ne? Und was ich dazu sagen muss, Tom und ich, wir haben gemacht, was wir gemacht haben. Es ist nie die Frage gestellt worden, schwul, hetero, weil er hatte ja Lisa, seine Freundin, die auch mit uns auf Schwulenpartys gegangen war und so alles. Aber es war halt, ja, im Nachhinein, es war halt eine Freundin für ihn, ne? Also das auch eine langwierige, also die kannte er schon über 6-7 Jahre. Mhm. Und ja.
Ja, es ging einfach nur um die Liebe und nicht nur, nicht noch darum, da irgendwie ein Etikett drauf zu packen oder in eine Schublade zu stecken, ne?
Nein, das war also, ich kann mich an eine Szene dran erinnern, da war einer mal, der meinte es genauer wissen zu wollen und meinte, ja, ihr poppt doch zusammen oder ihr seid doch schwul, ihr seid doch zusammen, ne? Und wir haben da nie drüber öffentlich gesprochen oder so, ne? Mhm. Und da ist Tom einfach einmal ausgerastet und hat gesagt, klar machen wir das, aber das geht dich in Scheißdreck an, was wir tun. Mhm. Wir sind hier, basta, und der Rest ist scheißegal, was interessiert dich, was wir machen.
Hab eine schöne Zeit mit mir und gut.
Ja, ja, genau. Aber es gab halt genug Leute, die ja gönnten mir halt das Glück nicht und wollten dann natürlich intensiver werden, ne, und vielleicht einen Weg finden, dazwischen zu gehen. Ne. Was ich auch bemerkt habe, dass das einige versucht haben. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass Tom das immer, ja, es ist nie passiert.
Okay. Du hast gesagt, es ging 2 Jahre.
Ja.
Was passierte dann?
Also ich weiß es noch heute, das ist am 11., nee, am 7.11.2012 bin ich von Eupen nach Solingen gefahren, weil ich ein paar Sachen erledigen musste und wollte dann wieder am 8.11. nach Eupen fahren und dann wieder da, ja.
Zu ihm.
Zu ihm, also und halt wie gesagt, wir hatten dann auch noch telefoniert und per Messenger geschrieben. Die Nachrichten habe ich heute noch bei Facebook von dem 7.11. Also 2012 war das. Und ich bin dann halt nach Solingen gefahren. Wir haben abends noch telefoniert und er hat noch besprochen, was wir am nächsten Tag kochen, was er besorgen sollte und so, ne? Und also an dem Abend ist dann praktisch etwas passiert, was man halt nachkonstruieren konnte durch die Polizei und alles. Er hatte mit Lisa, seine damalige Freundin, wieder mal einen Kontakt. Und diesmal war es wieder mal, dass Lisa Schluss gemacht hat. Also das hat sie öfters getan, also auch in der Zeit, wo wir zusammen waren, aber die ist immer wieder so. Aber diesmal war noch ein Haken an dem Schluss machen und der war, ich habe einen neuen. Und das war für Tom so eine Torschlusspanik, dass er sich hat vom 7.11. auf den 8.11. in der Wohnung aufgehangen, aufgrund der Geschichte, dass Lisa halt wieder Schluss gemacht hat. Allerdings, sie hatten 9. Mhm. Also die Polizei hat dann also aus den Nachrichten, die bei Facebook geschrieben waren und alles, konnte sie nachkonstruieren, wann das passiert ist und dass da so eine Kurzschlusshandlung bei ihm war, die auch bedingt durch seine Krankheit und durch, er hatte unwahrscheinlich ja Angst, verlassen zu werden. Hm. Er hatte ja schon mit mir auch Gespräche geführt. Rainer, du bist viel älter, du gehst viel früher. Was ist dann mit mir, ne? Und ich habe gedacht, mein Gott, du bist 19, was interessiert dich sowas? Das ist doch, du hast dein Leben noch vor dir. Ich meine, ich habe einfach nur die Zeit genossen, weil er wollte da bleiben, er wollte nicht gehen. Ja, wieso sollte ich ihn dann wegschicken, ne? Hm. Und halt, wie gesagt, am 7.11. hat er sich dann aufgehangen in seiner Wohnung aufgrund der Vorkommnisse mit Lisa. Und ich bin am 8.11. rübergefahren, wie verabredet, und habe ihn dann leider aufgefunden. Und ja, das hat mir also praktisch komplett die Füße weggezogen. Also da war ich erstmal, ja, Schluss, Ende.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, ja.
Ja, vor allem, wenn man, ja, so wie du das gerade gesagt hast, das erste Mal das Gefühl hat, ist eine Familie
ja
zu haben und dann in dem Zeit, in der Zeitspanne gesehen, die 2 Jahre so auch so kurz waren. Also, Wahnsinn.
Auf jeden Fall harte Geschichte und vor allem harter Verlust. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich bin eigentlich ja in der Schwulenszene gewesen. Hab versucht, da Hilfe zu bekommen oder Anerkennung oder weiß ich nicht, was ich. Ja, halt jemand, der mir dabei hilft. Aber leider musste ich dann, oder da habe ich, ich meine, ich habe es geahnt, aber ich habe es halt genau mitbekommen. Ja, es war keiner da, weil das war eine Partyszene. Das war, für die war wichtig, wann die nächste Party ist. Und nach 2-3 Tagen Party machen, da war für die Montag, Dienstag, Mittwochs erstmal Erholung. Und da hatten die keinen Bock, jemanden da sitzen zu haben, der heult, der trauert, den jemand fehlt. Und für den dann da zu sein, das konnten die oder waren die eigentlich gar nicht in der Lage zu, das, ja.
Hm.
Und daraufhin habe ich natürlich dann, ja, bis auf ein paar Leute, mit denen ich noch schreibe oder telefoniere, praktisch den kompletten Kontakt telefonisch, schreiben und alles persönlich komplett abgebrochen.
Hm.
Also ich habe Schlussstrich gezogen, ich habe gesagt, okay, ich kann nicht ohne, ich kann nicht mit, dann lieber ohne. Das wäre vielleicht sonst auch noch mein, ja, vielleicht wäre es mein Untergang gewesen, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, komplett Ende aus.
Du hast dich also komplett aus der ganzen Szene zurückgezogen?
Ja.
Und wer war bei dir?
Keiner.
Du warst ganz alleine?
Ja. Ich habe versucht, über Ärzte, ja, Psychologen oder Psychiater zu finden. Und irgendwann hat mir mal ein Arzt, ja, Schlaftabletten empfohlen. Ja, die habe ich dann genommen und wenn ich schlief, dann war natürlich mein Gehirn ausgeschaltet und war alles okay. Und das hat sich dann mit der Zeit praktisch so entwickelt, dass ich halt Schlaftabletten genommen habe und geschlafen habe, aufgewacht bin, nach 1-2 Stunden nicht mehr konnte, dann wieder Schlaftabletten genommen habe, wieder geschlafen habe. Und das ging so weit, dass ich teilweise Beruhigungsmittel und Schlaftabletten von 20, 30 Stück am Tag und mehr genommen habe, weil ich halt keine Hilfe fand.
Hm.
Ich habe zwar die Beerdigung mitgemacht, aber ich habe keine Trauerbewältigung gehabt. Ich habe nichts gehabt. Ich habe niemanden gehabt, mit dem ich drüber reden konnte, weil für die war eigentlich die nächste Party wichtiger oder alles andere drumherum, als wie dazu als für mich, der was anderes suchte.
Mhm.
Und dann wurde mir halt, wie gesagt, klar, dass ich das da nicht kriege. Ja, und leider habe ich, eine normale Freundschaftsbindung zu anderen Leuten gehabt, außerhalb der Partyszene. Ne? Also ich kenne einige, die haben eine normale Familie und eine normale und halt auch die Party, aber die haben so zwei Leben gelebt. Mhm. Ich hatte nur mich voll auf das eine konzentriert.
Nur das eine.
Und deswegen war halt natürlich keiner da, der dann halt für mich da sein konnte. Und das habe ich dann halt mit Antidepressiva später, wo ich dann mal einen Psychologen gefunden hatte. Und halt durch die Schlaftabletten und Beruhigungstabletten alles so weit kompensiert, also dass ich ja gut 5 Jahre, 6 Jahre praktisch nur noch in Notfällen meine Wohnung verlassen habe. Also ich habe mich in Solingen komplett abgekapselt. Ich habe die Wohnung nur noch verlassen, um einkaufen zu gehen, was 200 Meter weiter war, oder zum Arzt oder meine Schlaftabletten besorgen. Und sonst habe ich noch in der Wohnung alleine gelebt. Ich habe auch keine Kontakte gehabt, telefonisch bin ich zwar immer wieder angerufen worden, aber ich habe das dann komplett abgeblockt, weil ich ja wusste, die wollten eigentlich nur was von mir, was sie sonst wohl nicht bekamen oder, aber die wollten ja nicht mir helfen. Und ich wollte Hilfe haben, habe sie nicht bekommen und habe sie dann halt anderweitig.
Wenn man fragen darf, wie geht's dir heute? Ich sehe heute nämlich jemanden gegenüber von dir sitzen. Mit dem verstehst du dich, glaube ich, ziemlich gut. Mit dem sprechen wir in der Podcast-Folge in einem Monat quasi. Er sitzt zwar gegenüber, aber ich glaube, ihr beiden versteht euch ganz gut. Wie hat dir das geholfen? Ist das ein Punkt, der auch dein Leben...
Also sagen wir mal so, im Moment ist es ein Punkt... Also ich freue mich auf jeden Mittwoch, wo er kommt, wo 2-3 Stunden, weil ich bin halt sehr auf den Sauerstoff konzentriert, weil nach 2-3 Stunden ist da so eine Grenze erreicht, wo ich wieder nach Hause muss und das wieder auffüllen oder an den Heimsauerstoff. Und ja, es sind 2-3 Stunden, die ich genieße und ja, wo wir reden und eigentlich über alles und jeden. Und ich bin halt noch immer auf der Suche nach was anderem. Weil ich muss sagen, also ich bin in einem Altersbehindertenheim und mir hat man mal damals das als Wohngruppe vermittelt. Also mir hat man erzählt, das ist so eine Wohngruppe, wo einige Menschen zusammen sind und ja, also ich verfluche den 18.08.2022, wo ich da hingekommen bin und habe gesehen, was da los ist. Und seitdem bin ich halt immer noch auf der Suche auf eine Wohngruppe. Weil ich einfach, auch wenn ich sehr eingeschränkt bin durch den Sauerstoff und so, immer noch, wie es ist, denke, ich bin noch zu einigen anderen Sachen zu gebrauchen.
Das heißt, du hast durchaus auch noch Ziele in deinem Leben, die du in Angriff nehmen möchtest.
Ja, habe ich.
Das finde ich total gut, denn du hast ja unglaublich viele Verluste hinter dir.
Voll.
Ne? Also die Familie, das Zuhause.
Ja, auch ein großer Teil der Kindheit.
Genau. Ja, das ist da, alles weg.
Da habe ich aber einen Schlussstrich gezogen. Da habe ich irgendwann, ja, habe ich dann, also ich habe zum Beispiel auch gewisse Orte wieder aufgesucht später mal. Ich weiß zum Beispiel Wettringen, kann ich mich dran erinnern. Die haben gelernt, mittlerweile, das Heim existiert noch immer, aber die haben Außenwohngruppen. Also wenn jemand aus Wettringen entlassen wird aus dem Heim, der kommt erst in eine Außenwohngruppe.
Toll.
Ja. Und wird dann praktisch langsam nach draußen geführt. Ne? Mhm. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo ich rausgeschmissen worden bin, ne, und hier, da,
guck, was wir
da
machen,
ist die Tür und da ist die Welt und jetzt guck mal. Ne?
Ja.
Also das habe ich in Erfahrung gebracht, das gibt es nicht. Es gibt mittlerweile Außengruppen, wo die Leute reingeführt werden. Und wenn du dann schon mal halb draußen bist, dann wirst du noch weiter und so. Ne?
Ja.
Also ich habe schon auch, weil ich mich halt damit beschäftigt habe, damit ich damit abschließen konnte. Und ja. Ich habe auch das Kloster in Werl, wo ich da als Kind aufgewachsen bin, viele Jahre, habe ich auch mal aufgesucht. Da war sogar noch eine Nonne. Also wir haben sie Schmetterlinge genannt, weil die ja so große Kopfbedeckung auf hatten. Früher war das so. Und eine war sogar noch da, die mich kannte von früher. Und sie meinte, ja, der Herrgott hätte ihr verziehen, da könnte ich das doch auch. Ne?
Okay.
Und da habe ich gesagt, okay, danke, auf Wiedersehen.
Okay. Irre, ja.
Rainer, vielen, vielen lieben Dank erstmal für das Gespräch. Aber wir werden nicht leben und lassen, wenn wir nicht noch eine einzige Frage hätten.
Ja.
Du kannst sie aber so auffassen, wie du das möchtest. Und zwar, unsere Frage ist, was glaubst du, kommt danach?
Jetzt hier nach.
Ich sag nichts.
Also ich habe die Hoffnung mit Berlin, weil ich habe mich sehr, sehr viel umgehört, wo es sowas gibt, wo ich eventuell noch ein bisschen Glück haben könnte in meinem Leben. Und da sehe ich die Möglichkeit in der Berliner Gruppe, die von der AIDS-Hilfe auch gemacht wird und unterstützt wird und alles. Da, wo ich jetzt bin, werde ich nicht glücklich. In Berlin vielleicht ja, allerdings nur wegen der Einrichtung. Also ich will jetzt nicht nach Berlin wegen Berlin, weil so weit kenne ich Berlin auch nicht. Das ist mir egal, nur ich habe halt keine Verwandtschaft mehr, dass ich sage, ich bin jetzt hier gebunden. Ich habe keinen Vater, keine Mutter, keine Schwester, keinen Bruder, der mich hier besuchen könnte. Also deswegen ist das egal, ob ich hier bin oder in Berlin. Hauptsache, ich bin irgendwo, wo ich glücklicher bin.
Rainer, wie gesagt, vielen lieben Dank. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und ja, von unserer Seite bleibt nur noch zu sagen, wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und falls ihr unseren Podcast folgen wollt, könnt ihr uns natürlich auf Facebook und Instagram und so weiter finden. Natürlich freuen wir uns auf eine gute Bewertungen bei den Portalen wie Spotify und iTunes Music. Apple Music heißt es, glaube ich. Genau. Und denkt daran, bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht.